Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Ruanda ist für mich das Land des Todes. Mit diesem bitteren Resümee endet mehr oder weniger der Roman Die heilige Jungfrau vom Nil aus dem Jahre 2012. Scholastic Mukasonga hat ihn geschrieben und sie arbeitet damit einen Teil ihrer Familiengeschichte auf und auch einen Teil des Völkermordes der Hutu an den Tutsi in Ruanda. Schon 2008 ist ein anderer Band von Scholastic Mukasonga erschienen und jetzt dann auch ins Deutsche übersetzt worden, Frau mit bloßen Füßen. Claudia Kramacek hat das Buch gelesen. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Wovon erzählt dieses Buch Frau mit bloßen Füßen?
Ja, in diesem Buch erinnert sich die Autorin an das Leben ihrer Mutter. Sie ist die Frau mit bloßen Füßen. Und wie der Großteil von Mukasongas Familie ist auch diese Mutter 1994 dem Völkermord an den Tutsis zum Opfer gefallen. Das Buch, das ja sehr schlank vom Umfang ist, aber sehr wuchtig in seinem Inhalt und seinem Gehalt, beginnt deshalb mit einem so schmerzlichen wie persönlichen Bekenntnis der Schriftstellerin und Tochter. Denn entgegen dem Versprechen, dass sie und ihre Geschwister dieser Mutter zeitlebens geben mussten, täglich eigentlich, hatte Mukasonga den Körper der ermordeten Mutter dann nicht mit dem traditionellen Tuch der Panje bedecken können. Und auf dieses Anfangsbild folgen dann zahlreiche Erinnerungen an diese Mutter. Und die kannte nur ein Ziel in ihrem Leben, wenigstens die Kinder zu retten. Und die Kinder retten ist dann auch die Überschrift des ersten von 10 Kapiteln, aus denen der Band sich zusammensetzt. Es sind in sich abgeschlossene Betrachtungen, in denen Mukasonga ausgehend von Alltagsverrichtungen dieser Mutter den eisernen und wirklich bewundernswerten Überlebenskampf dieser Frau festhält. Die hat nämlich täglich neue Verstecke für die Kinder gesucht, in Hecken, in Erdlöchern, in Höhlen und hat sie auch gefunden. Ihre Wachsamkeit hat eigentlich 24 Stunden nie nachgelassen. Sie hat nicht mit den Kindern gegessen, sondern sie dann behütet. Sie hatte für alles einen Zauberspruch und für alles Heilpflanzen zur Hand. Also diese Frau hat wirklich wie eine Löwin um ihre Kinder und das Leben ihrer Kinder gekämpft.
Das klingt so, als würde man quasi im Spiegel dieses Lebens auch etwas über die kulturellen Traditionen der Tutsi erfahren. Ist das so?
Ja, das ist ein wunderbarer Nebeneffekt von diesem Leben. Im Spiegel dieses Lebens, im Spiegel dieser Alltagsbetrachtung erfahren wir tatsächlich sehr viel über die Kultur und über Rituale der Tutsis. Wir lernen, welche immense Rolle die Hirse etwa hat. Die ist nicht nur Nahrungsmittel, sondern die wird bis zum letzten Spelzen aufgebraucht für Dekorationen von Häusern, für Bannsprüche etc. pp. Das Hirsebier spielt eine wichtige Rolle für Gespräche, für schwierige Gespräche in der Gemeinschaft. Wir erfahren von Schönheitsidealen wie dem Gang einer Kuh oder auch von kulturellen Ritualen wie etwa der sehr aufwendigen Heiratsanbahnung. Das Zeremonial muss 3-mal wiederholt werden, bis es gültig ist. Zentral ist aber vor allen Dingen das Kapitel, in dem Mukasonga davon erzählt, wie ihre Mutter noch im Exil, das heißt in Armut und entgegen größter Widernisse, die traditionelle Tutsi-Hütte für sich errichtet hat. Diese Hütte wird sowohl vom Bau her als dann auch in der Konstruktion minutiös beschrieben, quasi auch nochmal zum Leben erweckt. Die gibt es offenbar so gar nicht mehr, denn diese Hütte spielt eine zentrale Rolle, vor allen Dingen im Leben einer Frau, die hier natürlich ihren Ort hat und ein Ort, an dem sie auch mit Würde regiert. Und die eigene Würde, das hat diese Mutter wirklich Zeit ihres Lebens verteidigt und bewahren können auch.
Jetzt könnte man ja denken, dass es sich um ein vorwiegend nostalgisches Buch handelt. Spielt denn dann auch der Genozid selbst eine Rolle?
Ja, und von Nostalgie, von Verklärung, von Romantisierung ist diese Erinnerung, dieser Rückblick also so weit entfernt wie sonst was. Denn ja, im Subtext von diesen Erinnerungen klingt natürlich, spielt vor allen Dingen der Genozid, der Völkermord an den Tutsis eine wichtige Rolle. Er beginnt ja mit dem Tod, mit der Erinnerung an den Tod der Mutter. Wir erfahren von Vertreibung, Flucht und auch dem todbringenden Fluch der westlichen einzigen kolonialen Ideen und Ideologien, die den Tutsis ja dann tatsächlich zum Verhängnis geworden sind. Es waren ja die Belgier, die einst die Ideen in die Welt gebracht haben, die Tutsis seien eigentlich vom Ursprung her Arier. Und diese Vorstellung, diese Ideologie hat ja dann zu dem Zwietracht Zwietracht, den tödlichen Zwietracht zwischen den Stämmen gesät. Dieser Subtext, der rückt dann in diesem schlanken Band immer mehr zum Ende hin in den Vordergrund. Mukasonga wird dann auch auf die Vergewaltigungen zu sprechen kommen. Und das ist etwas Spannendes, denn das ist eine der Stellen, an denen sie auch sagt, über diese Dinge, die sonst tabuisiert wären für mich als Tutsi-Frau, kann ich nur in der französischen Sprache sprechen. Und dann endet der Band mit einem wiederkehrenden Albtraum der Autorin, dem Bild sich türmender Knochenberge. Und wir wissen ja, dieser Albtraum ist ja Realität geworden seinerzeit.
Inwieweit ist das also dann ein Buch der Trauer oder vielleicht dann doch auch ein Buch der Liebeserklärung?
Beides. Es ist ein Buch der Trauer um die eigene Mutter, um all die vielen anderen Mütter, die abgeschlachtet worden sind, um deren Kinder, die getötet worden sind. Es ist ein Akt sicher auch der persönlichen Wiedergutmachung, denn die Autorin begreift dieses Buch nicht zuletzt als eben dieses Tuch aus Worten, mit dem sie endlich den Leichnam würdevoll bedecken kann. Es ist insofern sicher auch ein Buch der Versöhnung mit dem, was Mukasonga selbst erlebt hat. Aber es ist last but not least wirklich eine Hommage und eine Liebeserklärung an eine extrem starke Frau, die gekämpft hat wie eine Mutter Courage auf dem Boden von Afrika.
Claudia Kramacek über Frau mit bloßen Füßen von Scholastik Mukasonga. Die Übersetzung von Gudrun und Otto Honke ist bei Peter Hammer erschienen. Knappe 160 Seiten, kosten 22 Euro.